Hey, vielleicht geht es ein bisschen wie mir heute Morgen und du hättest eigentlich gerne gerade noch ein bisschen mehr Lobpreis gemacht. Weil irgendwie, das ist ein spezieller Lobpreis heute, dunkelt es mich. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, vor seiner Herrlichkeit stehen, macht etwas mit mir. Das Singen, Herr, du bist heilig. Das bewegt etwas in mir. Und ich habe das in speziellen Momenten jetzt gefunden. Und hey, keine Angst, nach der Predigt haben wir nochmal eine Zeit vom Lobpreis, wo wir das wirklich nochmal können. Einfach singen, ihm zusingen, wie gut er ist, wie genial er ist, wie fest wir uns freuen an ihm. Und wie speziell das ist, dass wir dürfen seine Kinder sein. Also nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, haben wir nochmal einen Teil vom Lobpreis. Und ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wo wir wirklich zusammen nochmal in seine Herrlichkeit kommen. Und der Martin hat es schon angedeutet, heute reden wir über Geld. Und ich weiss, bei ein paar macht das etwas. Und bei ein paar so ein bisschen, okay, wirklich, machen wir das jetzt? Ja, wir machen das jetzt. Und bevor ich aber anfange, über Geld zu reden, möchte ich zuerst noch beten. Weil ich glaube nämlich, dass es kein Witz ist, wenn die Bibel sagt, der Heilige Geist ist ein Tröster. Der Heilige Geist ist dein persönlicher Anwalt. Er ist dein ganz persönlicher Seelsorger, wenn du so willst. Und darum möchte ich ihn jetzt einladen, heute Morgen, dass er da ist und dass er einfach genau das macht, dass er übersetzt, dort, wo meine Worte nicht treffen, dass er tröstet, dort, wo es Trost braucht und dass er erklärt, wo es Erklärung braucht in unserem eigenen Leben, ganz persönlich bei dir. Weil er ist dein persönlicher göttliche Seelsorger, der in dir wohnt, der alles erklärt und der Sinn macht für dein Leben. Was das, was ich heute Morgen sage, mit dir machen sollte, das wird er dir erklären. Und für das möchte ich jetzt beten, möchte den Heiligen Geist einladen, dass wir auch dürfen, eine Erwartung haben heute Morgen. Dass wir können erwarten, dass der Heilige Geist kommt und dass er tatsächlich etwas macht. Dass es nicht ein anderer Sonntag ist, wo einfach irgendwie etwas gelaufen ist, sondern dass der Heilige Geist da ist und dass er etwas tut in unserem Leben. Dass wir nicht die gleichen Menschen sind, die da wieder rauslaufen. Ist das okay, wenn wir das machen? Okay. Heiliger Geist, ich lade dich ein, ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du unsere Herzen einnimmst, dass du Raum einnimmst, dort, wo du Raum einnehmen sollst. Ich bitte dich auch, dass du mich heute Morgen brauchst, um deine Worte zu erklären, dass du das Wunder einmal mehr vollziehst, dass du mich brauchst als dein Werkzeug, um deinen Willen zu tun, um das zu sagen, was gesagt sein. Und ich bitte dich einfach, dass du schenkst, dass das Thema, das vielleicht ein bisschen schmerzhaft oder ein bisschen herausfordernd ist beim einen oder anderen, dass du dort der Tröster bist, dass du dort übersetzt, dass du dort der persönliche Seelsorger bist, der aufzeigt, was richtig ist, was falsch ist. Und in diesem Geist möchten wir dich einladen. Genau für das bitten wir dich, dass du das heute Morgen tust. Du nimmst Raum ein, jetzt heute Morgen. Du bist willkommen, Heiliger Geist. Amen. Okay. Habt ihr auch schon mal so einen Moment erlebt, wo etwas unglaublich Lustiges passiert ist? Du hast Tränen gelacht in dem Moment. Ich kann mich erinnern an ein Ereignis, das ist jetzt schon 12 Jahre her, wo wir mal als ganze Gemeinde an einem Wochenende waren. Und dort in diesem Wochenende haben wir Freaks at Works Film League gezeigt, wo wir so für den Jugendgottesdienst gemacht haben. Ich möchte mich noch erinnern, wie dort alle Leute gehockt sind und wie wir das Film gezeigt haben. Und ihr wisst ja, der Christoph Martin, einer von unseren Pastoren, ist blind. Und Barbara wollte am Christoph erzählen, was jetzt da gerade passiert im Film. Aber Barbara hat so vertätscht, dass sie Tränen gelacht hat, obwohl sie sieht und zum Christoph gar nicht mehr können sagen, sie hätte so laut rauslachen müssen. Und das war irgendwie so ein Moment gewesen, wenn du den probierst, später nochmal zu erzählen, du kannst es gar nicht wieder so wiedergeben. Kennt ihr das? Es ist etwas so Lustiges passiert. Und dann kommt der ernüchternde Moment, wo du es probierst, jemand anderem zu erzählen. Und alles, was der andere macht, ist irgendwie ein bisschen lächeln. Und du findest, nein, das war lustiger als das. Checkst es nicht, das war so lustig. Und du kannst Wort brauchen und sagen und tun und machen, was du willst. Es kommt nicht wieder der Geist oder einfach die Situation, die dort war, wieder zum Leben, wie sie in dem Moment war. Kennt ihr das? Ja, das kennen wir alle. Gell? Es gibt Situationen, da fehlt einem irgendwie die richtigen Worte, um die Situation wieder zum Leben zu erwecken. Und hey, wir haben so einen Moment gehabt, es war nicht ein lustiger Moment, aber es war ein tief prägender, verändernder Moment, nämlich wo wir als Jugend jetzt gerade über Pfingsten am Spring Weekend waren. Das ist jetzt 2 Wochen her. Hey, wir haben genau das erlebt. Einfach eine Zeit, wo so speziell war, wo so berührend war, dass ich euch das in Wort gar nicht wiedergeben kann. Aber ich werde es jetzt doch probieren heute Morgen, weil ich möchte nämlich, dass ihr euch mitfreuen dürft an dem, was wir erlebt haben in der Jugend. Dass ihr Teil sein könnt an dem, was wir gemacht haben. Weil, hey, wir sind da als Gemeinde eins. Wir haben nicht irgendwie Separatisten, die ihr das eigene Ding machen, sondern ich weiss, dass es in diesem Raum auch Leute gibt, die gebetet haben für das Primicamp, die geistig dabei waren, die emotional investiert sind in dem, was wir als Jugendliche machen. Und ihr sollt dürfen Teil sein heute Morgen von dem. Darum werde ich es probieren, wissentlich. Dass ich gleich es ja nicht schaffe, das so überzubringen, wie es ist, werde ich es probieren. Wir haben eine Zeit gehabt, die vom Freitagabend bis Montagmittag gegangen ist, wo eigentlich einfach Jesus im Zentrum war. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das für ein Privileg ist. Mit 72 Leuten, die sich angemeldet haben dürfen, auf Davos fahren, in die Berge. Und es ist einfach nur um Jesus gegangen. 4 Tage lang. So ein Hunger von unseren jungen Leuten. Wir haben 6 Gottesdienste gemacht über die Zeit und am Sonntagabend ist etwas ganz, ganz Spezielles passiert. Es hat nämlich einen Moment gegeben, wo der Gottesdienst fertig war. Also wenn ihr euch vorstellt, es war 1,5 Stunden, das war schon der 2. Gottesdienst an diesem Tag. Und ich habe nachher gesagt, hey, eigentlich ist jetzt fertig und die wollen, dürfen gerne gehen, aber die wollen bleiben, können jetzt noch ein bisschen bleiben. Und keiner ist gegangen. Es war einfach eine Atmosphäre da, ein Hunger nach Jesus, nach mehr, nach dürfen ihn erleben, nach einfach... Eine Sehnsucht nach Jesus. Das ist so ein genial schöner Moment. Und dann ist etwas Spezielles passiert, nämlich wir haben es nicht mehr kontrolliert. Es war ganz, ganz klar, dass jetzt Gott am Drücker ist. Er hat den Gottesdienst genommen und hat einfach spontan den Gottesdienst weitergeführt. Und das ist so ein schöner Moment, wenn einfach Leute selber, ohne dass irgendjemand etwas gesagt hat, vorgekommen sind, ihre Zeugnisse gegeben haben, erzählt haben, was in ihrem Leben passiert, wo Eindrücke weitergeben, wie sie füreinander anfangen zu beten haben, wie einfach Leute ihre Geistesgaben eingesetzt haben, um einander zu dienen. So ein wunderschöner Moment. Und es hat spontan einen Lobpreis gegeben, wo einfach miteinander Leute einfach von Gott geführt anfangen, ihn anbeten haben. Das ist so ein wunderbarer Moment gewesen. Und hey, ich möchte euch das weitergeben, dass ihr dürft wie ich hoffnungsvoll sein für die Gemeinde. Die Gemeinde hat eine geniale Zukunft. Die Gemeinde ist solid aufgestellt, wenn du weißt, dass da 50, 60 Jugendliche miteinander in die Berge gehen und einfach Jesus arbeitet für 4 Tage und sie nicht genug davon bekommen. Das dürft ihr mitnehmen. Das dürft ihr wissen, dass das in unserer Gemeinde passiert. Wenn ihr dafür gebetet habt, danke vielmals. Es ist voll in Erfüllung gegangen, was ihr gebetet habt und noch mehr. Und ja, Tunja und ich sind als Familie dort dabei gewesen und ich kann euch vorstellen, für uns war das auch eine sehr intensive Zeit. Und am Dienstag waren wir einfach auf der Schnur. Und unsere Kapazität, planerische Fähigkeiten haben irgendwie gerade so gelangt, bis Mittwoch, wenn wir heimfahren. Und wir haben den Kühlschrank aufgemacht und festgestellt, dass der leer ist. Unsere Vorratschaften waren plündert und wir haben einfach nichts mehr gehabt. Also haben wir müssen einkaufen am Dienstag. Und dann haben wir ein paar taktische Fehler gemacht. Wir sind nämlich ohne Plan, ohne Einkaufsliste, müde und hungrig in Coop einkaufen. Und ihr wisst alle, ja, das sind die 4 apokalyptischen Ritter von einem schlechten Einkauf. Wenn die kommen, dann wird es desaströs. He? Genau so war es auch. Wir sind in den Coop reingelaufen. Wir gehen ja normalerweise in die Migros, haben die Produkte nicht gekannt, keine Ahnung, was wir da machen. Einfach mal mit dem Einkaufswagen angefangen, durch die Gänge laufen und haben einfach wirklich so die S-Kurven gemacht, durch den ganzen Coop. Einfach mal jeden Gang abgelaufen und haben angefangen, einfach einladen ins Wagen rein, oder? Und ja, da haben wir einfach Zeugs gekauft, die wir ganz sicher nie werden brauchen, die wahrscheinlich in einem Jahr noch im Schaft sind. Und einfach so, was wir gerade so losgehen. Und dann ist etwas passiert. Und nämlich hat sich eine Dynamik entwickelt. Wir haben festgestellt, hey, wenn wir schon keinen Plan haben und kein Ziel, dann können wir auch anfangen, Aktionen zu kaufen. Und wir haben angefangen, Aktionen zu kaufen. Und es hat sich irgendwie so eine Dynamik entwickelt, dass nach einer Weile nur noch Aktionen okay gewesen sind. Also wir sind nachher einfach mit dem Weg durch den Coop und haben nur noch Aktionen reingepickt. Alles andere ist nicht mehr gegangen. Dann kommen wir an so eine Truhe, ihr kennt die, oder? Die stehen dann da im Coop und die Hälfte ist angeschrieben mit der Aktion und die andere Hälfte mit aktuell. Hä? Habt ihr das auch schon gemerkt? Das ist mal eine clevere Werbestrategie. Aktion aktuell, merkt ihr nicht, man nimmt jedes aktuell und hat das Gefühl, jetzt hat er etwas Gutes gekauft. Mega fies. Hey, und ich habe schon in die aktuelle Seite reingegriffen, Wurst vorgenommen und wollte ins Wägel tun. Oh, das ist aktuell, das ist nicht Aktion, und haben es wieder zurück tun. Also es hat sich da wirklich ein bisschen, ja, ich bin auch so ein bisschen, soll ich sagen, Wettbewerb fordert mich schnell mal noch raus. Und das ist irgendwie ein Wettbewerb geworden. Und dann sind wir nachher mit einem gefüllten Wägel an die Kasse hergegangen und haben angefangen aufs Band zu biegen. Und dann habe ich etwas entdeckt. Nämlich gibt es im Coop so eine Anzeige, wo dir vorzu zusammenrechnet, was dein Einkauf so im Moment am Kosten ist. Von dem habe ich ein bisschen Angst gehabt, das habe ich schon gekannt. Aber was ich dann entdeckt habe, ist, dass es auch ein gelbes Fenster gibt. Und in diesem gelben Fenster tut es dir vorzu, deine Aktionen zusammenrechnen. Und du siehst, was du so eben am Sparen bist. Und ich sage euch, ich habe in dem Moment entdeckt, in mir innen wohnt ein kleiner Schwab. Der hat nämlich ein Käferfest gehabt in dem Moment. Wir haben ja nur Aktionen eingekauft, also ist die geile Zahl auf und auf und auf. Und hey, ich sage euch, der Tom wäre so stolz gewesen auf mich in dem Moment. Und dann ist der beste Moment gekommen. Wir haben nämlich noch einen Vorzugscoupon gehabt. Soweit hat Dunja noch gedacht. Sie hat einen Coupon mitgenommen, der 10% auf alles ist. Und dann könnt ihr euch vorstellen, alles scannt gewesen und die geile Zahl für mein Gefühl ist sehr gross. Kommst mit dem 10% Coupon und sie scannt den und gefühlt macht es und die gelbe Zahl explodiert, verzehnfacht sich. Und hey, anstatt mit einem richtig schlechten Gefühl, sind wir mit einer Freude rausgegangen aus dem Coop. Wir haben alle unsere Jenga-Künste eingesetzt und haben unsere Einkäufe irgendwie auf den Kinderwagen draufgebiegen. Die Kinder mussten laufen, die ganze Einkäufe haben einfach auf den Kinderwagen irgendwie drauf müssen. Und den ganzen Heimweg haben wir uns gefreut ab all dem Geld, das wir jetzt gerade gespart haben. Und ganz speziell ab dem Vorteils-Coupon. Klarer Vorteil. Hey, und um das geht es heute Morgen. Ich glaube, Grosszügigkeit ist ganz, ganz ähnlich wie der 10% Coupon. Es ist etwas, das du gibst und du bekommst sehr viel mehr zurück. Das ist Grosszügigkeit in einem Bild für dich. Es ist wie ein 10% Coupon, den du gibst. Es geht weg von dir, aber es ist ein klarer Vorteil für dich. Hey, heute Morgen können wir ja mega viel sagen. Wir können über Geld jede Menge erzählen. Aber ich möchte heute mich auf das konzentrieren, Grosszügigkeit, das Thema Grosszügigkeit. Und ich möchte euch heute Morgen drei einfache Prinzipien mitgeben zu diesem Thema. Drei Prinzipien, die sich jeder merken kann, die relativ simpel sind. Und das erste Prinzip möchten wir auch aus der ersten Bibelstelle herausnehmen, wo Menschen grosszügig waren oder wo Menschen zum ersten Mal etwas gegeben haben. Und ich glaube, so erste Momente sind signifikant, weil Gott nützt so erste Momente sehr häufig, um grundlegende Prinzipien zu etablieren, um etwas klar zu machen. Und darum, wenn wir jetzt die Bibelstelle miteinander anschauen, das ist im 1. Mose 4, 1 bis 5. Ich tue euch mal vorlesen, was da passiert. Adam schlief mit seiner Frau Eva, die ersten Menschen. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen, rief sie aus. Darum nannte sie ihn Kain, Gewinn. Welche Ironie. Der erste Mensch, der zum Verlust von einem anderen Menschen dazu beitragen, heisst Gewinn. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Die beiden wuchsen heran. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Was ist da los? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum segnet Gott den Abel, aber den Kain nicht? Beide kommen und bringen etwas. Was ist los? Wieso ist irgendwie Gott da, keine Ahnung, hat ein Vorurteil Vegetarier gegenüber? Nur weil der Kain Korn bringt und der Abel Fleisch. Hat es etwas mit dem zu tun? Ich meine, ich würde das verstehen. Ich habe auch lieber Fleisch. Hat Gott etwas gegen Vegetarier? Wird er einfach kein Vegetarier sagen? Oder was ist das Problem? Jetzt habe ich mal alle Vegetarier schon alleine hässig gemacht. Und nein, das ist nicht das Problem. Und das geht gar nicht. Es ist nicht das Opfer an und für sich, was sie bringen, sondern es ist die Art und Weise, wie sie ihr Opfer bringen. Und dort daraus werden wir das erste Prinzip sehen. Und ich möchte nochmal schnell das rausstreichen, aus Vers 3 und 4. Dort wird es nämlich ganz, ganz klar. Und ich hoffe, ihr seht, dass ich es probiert anstreichen, kannst du mal die nächste Folie bringen. Da. Man sieht es ganz ein bisschen, die roten Wörter sind die wichtigen. Weil dort wird der Kontrast klar, der Unterschied zwischen dem Kain und dem Abel. Nämlich der Kain bringt etwas vom Ertrag seines Feldes. Und du bekommst ein richtiges Gefühl, aber ja, der Kain hat ausgesät, hat seine Pläne gemacht, hat geerntet und dann am Schluss hat er irgendwie noch geschaut, nachdem er weggetan hat, was er braucht für seine Familie, nachdem er festgestellt hat, was er nächstes Jahr wieder aussehen will, hat es noch ein bisschen etwas, halt etwas übrig gehabt. Vielleicht war es auch der Weizen, der nicht so gut gewachsen ist, und er sowieso selber nicht so gerne hat. Und das hat er dann Gott gebracht als Opfer. Er hat etwas gebracht. Der Abel wählte aus. Der Abel hat nicht einfach irgendetwas gebracht, sondern er hat ausgewählt, er hat geplant, er hat überlegt. Er hat festgemacht in seinem Herz, ich will mit dem, was ich gebe, Gott ehren. Und das siehst du nämlich auch, weil er hat die ersten Lämmer gebracht. Das, was zuerst gekommen ist, sein Beste, die beste Stück Fleisch mit samtem Fett dran. Und alle, die gerne grillen, wissen das, die besten Fleisch haben Fett dran. Und das bringt der Abel, nicht irgendwelche Überbleibsel, sondern er bringt sein Erste und sein Beste Gott. Weil der Abel hat begriffen, es geht ja gar nicht so fest darum, was man gibt, sondern es geht darum, wie man es gibt. Das ist das erste Prinzip, das ich heute Morgen mit euch möchte festmachen. Gott möchte dein Erste. Das Prinzip von Grosszügigkeit nennen wir jetzt mal Prinzip vom Ersten. Gott will nicht deinen Überschuss. Er will nicht das, was am Ende von deinem Monat halt noch übrig ist. Oder das, was du eigentlich gar nicht so brauchst. Und daher sollte man ja noch grosszügig sein. Ja, dann sind wir halt grosszügig. Sondern Gott will dein Erste und dein Beste. Und das hat ganz einen einfachen Grund. Wieso Gott dein Erste und dein Beste will. Ein simpler Grund. Weil er hat dir auch sein Erste und Beste gegeben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gott nicht irgendetwas für dich gegeben hat, was halt noch übrig war im Himmel? Sondern er hat seinen Erstgeborenen geschickt für dich. Der beste Mensch, Jesus, der je auf dieser Welt gelaufen ist, ist hingegeben worden für dich. Weil Gott ist ein Gott vom Ersten und vom Besten. Er kennt keine überschüssigen Sachen, die man dann halt noch so gibt. Und er hat gewusst, hey, ich bin ein Gott vom Ersten und vom Besten. Und darum, wenn ihr mich wollt ehren, und um das geht es bei Grosszügigkeit, wenn ihr mir wollt ehren bringen mit eurer Grosszügigkeit, dann müsst ihr mir nicht euren Überschuss bringen. Das ehrt mich nicht, das entspricht nicht meinem Wesen. Mein Wesen ist Erst und Best. Das solltet ihr mir bringen. Also hey, wenn wir grosszügig sind, denkt nicht, dass ihr Gott könnt beeindrucken mit Überfluss. Und das ist wichtig für uns Schweizer, weil wir haben sehr viel Überfluss. Und wir sind einfach in der Versuchung zu sagen, hey, ja, grosszügig müssen wir auch noch sein, ich bringe den Überfluss. Das interessiert Gott nicht. Das ist vielleicht ein bisschen krass gesagt, aber Jesus bringt das auch nochmal auf den Punkt, dass es beim Gehen nicht so fest auf deine Hand ankommt, sondern auf dein Herz. Es kommt nicht so fest darauf an, was genau du gibst, Korn oder Fleisch ist gleich, sondern was dein Herz für eine Einstellung beim Gehen hat, ist wesentlich. Und das siehst du in Matthäus 23, Vers 23. Und das ist eine von den wenigen Stellen, wo Jesus ganz bewusst zum Zehnten Stellung nimmt, im Neuen Testament. Und er sagt dort zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler, sogar von Küchenkräutern wie Minze und Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Da hat es vorne aussen bei der Küche wachsen halt die Küchenkräuter, oder? Und die Pharisäer waren so darauf bedacht, so einfach eingestellt darauf, dass es wichtig ist, was man mit der Hand gibt, dass sie sind bei den Kräutern und Blättchen zählen. Die haben geschaut, was wächst beim Kümmel, haben 10 Blättchen abgezählt und das nachher abgeschnitten und gesagt, das gehört Gott, das ist der 10. Teil, den wir bringen sollen. Und Gott sagt, und Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr seid so Heuchler. Was läuft mit euch? Was habt ihr das Gefühl, dass es darauf ankommt, was ihr mit eurer Hand gebt? Es ist mir viel wichtiger, was in euch im Herz passiert beim Geben. Und es geht weiter mit dem Teil, aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Dort, wo euch ein Herz eine Rolle wird spielen, dort, wo es darauf ankommt, was euch im Herz beim Gehen abgeht, das ist euch gleich. Ihr Heuchler, so müsst ihr gar nicht gehen. Das könnt ihr auch bleiben lassen. Prinzip vom Ersten. Es ehrt Gott, wenn wir in unserem Herzen festmachen, ihm das Beste und das Erste zu bringen. Ganz konkret, wie sieht das aus? Was bedeutet das auf unseren heutigen Kontext umgemünzt? Und Ich kann euch einfach ein kurzes Beispiel geben, wie es Dunja und ich haben gemacht. Wir tun, wenn der Lohn kommt, haben wir Daueraufträge, die rausgehen, Miete, Zehnte etc. Und wir haben fest darauf geachtet, dass der Zehnte das Erste ist, der geht. Dass wenn wir den Lohn bekommen, möchten wir zuerst einmal Gott Danke sagen für seinen grosszügigen Teil, dass er uns Lohn gegeben hat. Und das Erste, was rausgeht, ist Geld für ihn. Das ist so, wie wir es festgemacht haben, dass wir möchten ihm das Beste und das Erste geben. Ich kenne andere Leute, für die würde das nicht funktionieren. Die sagen, ja, wenn es ein Dauerauftrag ist, dann kann ich ja gar nicht mit meinem Herz dort dabei sein beim Geben. Dann kann ich ja gar nicht Gott ehren in dem Moment, wo ich gebe. Und für die ist es wichtig, dass sie jeden Sonntag das Bar gehen holen und nachher mit dieser Einstellung von, hey, ich möchte Gott ehren, dass sie einen Opferstock legen können. Wer immer du bist, was für dich funktioniert, mach das, was in deinem Herz Gott ehrt. Um das geht es beim Prinzip vom Ersten. Okay, jetzt habe ich viel Zeit verbraucht. Darum machen wir jetzt ein bisschen schneller. Das Prinzip vom Jetzt ist das zweite Prinzip. Und im Prinzip vom Jetzt möchte ich von einer Studie erzählen, die ich vor Jahren mal gelesen habe und die einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. Und ich habe gefunden, hey, wir machen heute Morgen die Studie miteinander. Ist gut. Und zwar sind sie in dieser Studie auf die Straße gegangen und haben Menschen gefragt, wie viel verdienst du? Fragt euch mal, wie viel verdienst du? Genau. Und da merkt man jetzt gerade sofort, wieso dass man in der Schweiz über Geld nicht redet, oder? Nur die Studenten haben voller Freude können sagen, nichts. Aber alle, die etwas verdienen, mit denen macht das irgendwie etwas. Über Geld und Lohn und so redet man nicht, oder? Und das war gar nicht die wichtigste Frage in dieser Studie. Die zweite wichtige Frage in dieser Studie war nämlich, und wie viel mehr müsstest du verdienen, um zufrieden zu sein? Wie viel mehr Geld müsstest du verdienen, dass du das Gefühl hast, das, was du jetzt bekommst, entspricht dir? Und du deine Leistung entsprechend würdigen. Und was die Studie festgestellt hat, ist, dass der Durchschnitt, erstens, es gibt kein ab 100.000 sind alle zufrieden. Es gibt keine Obergrenze. Jetzt musst du dir das mal vorstellen, wenn du das in Indien gehst, erzählen, die Leute sind im Fall auch in der Schweiz mit 100.000 noch nicht zufrieden. Es gibt keine Obergrenze. Menschen haben immer das Gefühl, sie bräuchten mehr. Der Durchschnitt, den sie von allen Befragten herausgefunden haben, ist 10%. Menschen haben das Gefühl, sie müssten so ca. 10% mehr haben, von was sie im Moment haben, und dann wären sie dann etwa zufrieden mit dem, was sie haben. Und was sie noch markant herausgefunden haben, ist, je mehr das Menschen verdient haben, desto mehr haben sie das Gefühl gehabt, brauchen sie, um zufrieden zu sein. Also genau gegenteilig, was wir das Gefühl haben. Es ist nicht ab 100.000, ja, jetzt bräuchte ich eigentlich noch 3.000 mehr und dann würde es dann stimmen, sondern der, der 100.000 verdient, hat 120.000 wollen, um zufrieden zu sein. Das steigt exponentiell. Je mehr du hast, desto mehr willst du, bis du das Gefühl hast, du wärst zufrieden. Und hey, ist das nicht einfach eine Lüge, die ganz tief in uns Menschen drin ist? Die Vorstellung, die Idee, je mehr ich habe, desto zufriedener bin ich. Und wenn ich dann dort bin, dann stimmt es dann. Die Frage, die ich heute stellen möchte, ist, wie viel mehr bräuchtest du, dass du anfangen kannst, grosszügig zu sein? 10% mehr, kannst du dann grosszügig sein? Wenn dann deine Kinder ausgezogen sind und du endlich mal ein mehr freies finanzielles verfügbar hast, kannst du dann anfangen, grosszügig zu sein? Wenn du die Hypothek von deinem Haus abzählt hast, was ist es in deinem Kopf, wo es gibt, dass du das Gefühl hast, ab dann, wenn das ist, dann könnte ich grosszügig sein. Eines Tages, wenn, bin ich dann grosszügig. Und ich möchte dir heute am Morgen sagen, wenn du nicht lernst, jetzt grosszügig zu sein, wirst du es auch nicht machen, wenn du tot bist. Weil das ist einfach menschliche Natur. Dass wenn du dann mal tot bist, wenn du dann mal die 10% mehr hast, das ist vielleicht cool im ersten Moment, aber irgendwann ist das deine Normalität und du wirst wieder mehr haben. Also wenn du es nicht lernst, jetzt umzusetzen, in der Möglichkeit, die du hast, jetzt grosszügig sein, wirst du es auch nicht machen, wenn du dort bist. Und das ist ja nicht etwas, was ich mir einfach zu den Fingern ausgesogen habe, sondern der Paulus macht das ganz, ganz klar, dass deine Umstände nichts mit deiner Grosszügigkeit zu tun haben, im 2. Korinther 8, 1-5. Und er schreibt dort der Gemeinde von Korinth. Das war eine extrem reiche Gemeinde gewesen. Korinth war die zweitgrößte Stadt gewesen nach Rom in dieser Zeit. Die haben durch Situationen, wo ich jetzt nicht Zeit habe, um alles erklären, einfach eine einmalige Marktsituation gehabt, dass sie so viel Cash gescheffelt haben. Also Korinther in eurem Kopf, ab jetzt, wenn ihr die Bibel lest, musst du wissen, Korinther steinreich, das waren die Schweizer zu der Zeit von Jesus, wenn du so willst. Und zu denen schreibt der Paulus Folgendes, im 2. Korinther 8, 1-5. Nun will ich euch berichten, liebe Brüder und Schwestern, was Gott in seiner Gnade in den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Mazedonien ist etwas nördlicher als Korinth und ganz anders als Korinth ist Mazedonien eine mausarme Region. Das sind die Leute, die nichts hatten. Und es geht weiter. Die Christen dort gerieten wegen ihren Glaubens in viele Schwierigkeiten und hatten sie standhaft ertragen. Also das sind die, die neben finanziellen Problemen auch Glaubensprobleme hatten. Also mit Glaubensproblemen meine ich, die haben Verfolgung erlebt, denen ist es nicht einfach gegangen. Denen ist der Zugang zum Markt erschwert worden. Und das war sehr unangenehm gewesen, zum Christsein in dieser Region. Und dann geht es weiter. Die Christen dort gerieten wegen ihrem Glauben in viele Schwierigkeiten und haben sie standhaft ertragen. Ja, sie waren voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann euch bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten, sogar mehr als das. Als sie dies taten sie aus freien Stücken. Sie haben uns eindringlich darum gebeten und es als Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten. Denn sie schenkten sich geradezu selbst, zuerst dem Herrn, danach auch uns, ganz so, wie Gott es wollte. Das ist eine Gemeinde, der ihre Umstände sind gegenteilig gewesen zur Grosszügigkeit. Wenn du nur der ihre Umstände angeschaut hättest, wärst du zum Schluss gekommen, okay, die sollten jetzt wirklich nicht grosszügig sein. Wenn du Korinther angeschaut hättest, hättest du gesagt, ja, das ist die Gruppe von Menschen, die grosszügig sind. Es war genau andersrum, weil Grosszügigkeit nichts mit deiner jetzigen Situation zu tun hat. Das ist das Prinzip vom Jetzt. Das letzte Prinzip ist eigentlich wie die Zusammenfassung von dieser ganzen Finanzserie. Vor allem von diesen zwei anderen Prinzipien, die ich jetzt gehabt habe. Und es ist nämlich die Tatsache, dass Geld und Glauben nicht separierbar ist. In all dem, was wir jetzt gesehen und gehört haben über die letzten drei Wochen, wo wir zum Thema Geld predigt haben, sollte dir klar geworden sein, dass dein Glaube, dein Glaubensleben und deine finanzielle Welt, dass das nicht zwei distanzierte Bereiche sind, sondern dass das nicht separierbar ist voneinander. Und Jesus macht das immer wieder klar, zum Beispiel beim reichen Jüngling. Da kommt ein Mensch zu Jesus und stellt ihm die fundamentale Frage, was muss ich machen, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus erklärt ihm, dass er das Gebot hält und der Jüngling findet, ja, ich halte Gebot. Und dann steht, dass Jesus den Jüngling lieb gewonnen hat. Und dann sagt er ihm, ich glaube, ganz eine ernsthafte Aufforderung. Du all dein Geld, das du hast, weggeben den Armen und folg mir nach. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jesus selber sagt, wenn du mir nachfolgen willst, du Jüngling, dann gib dein Cash weg und komm und folg mir nach. Ich habe noch nie einen Aufruf erlebt, wo Menschen eingeladen worden sind, Jesus nachzufolgen mit einem Kübel auf der Bühne. Wo der Pastor nach vorne gestanden ist und gesagt hat, wenn du Jesus nachfolgen willst, genial, komm, du dein Portemonnaie und deinen Autoschlüssel und dein Zertifikat von deinem Haus da drin und dann kannst du kommen und Jesus nachfolgen. Weil in unseren Köpfen ist irgendwie Glaube und Geld manchmal separiert, aber in Tat und Wahrheit ist es nicht. Aus dem einfachen Prinzip, dass wenn dir Glaube wichtig ist, dann wird sich das in deinen Finanzen zeigen. Matthäus 6, Vers 21 sagt Jesus, wo nämlich euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Wenn dein Herz voll Glauben ist, wird dein Schatz automatisch dorthin gehen. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, hey, Glauben ist mir wichtig, aber man sieht es gar nicht in dem, wo du deinen Schatz steuerst. Dort, wo du deine Ressourcen hergibst, dort, wo dein Geld herfließt, dort ist automatisch dein Herz. Wir können es auch so ausdrücken. Zeig mir deine Kreditkartenabrechnung und ich sage dir, was dir wichtig ist. Es ist nämlich dort, wo dein Geld hergeht, dort, wo dein Schatz hergeht, dort ist dein Herz. Und das ist auch eine Möglichkeit, das ist auch eine Chance für uns. Wir können nämlich steuern, wo unser Herz hergehen soll. Indem, dass wir den Schatz steuern. Dort geht dein Herz hinten an. Und du könntest jetzt das Gefühl haben, wow, cleverer Micha. Sehr, sehr smart. Predigt da eine ganze Predigt über Grosszügigkeit, macht Prinzipien daraus und sagt mir, dass mein Glaube von meinem Geld nicht separierbar ist. Und er will ja schlussendlich nur, dass ich am Schluss einen Einzahlungsschein hole und anfange grosszügig zu sein für die Gemeinde. Weil, hey, das ist sein Lohn. Das könnte man mir jetzt vorwerfen, oder? Dass das Absicht hat dahinter. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich liebe die Gemeinde. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn du Geld hierher gibst, dass das gut ist. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wir miteinander Vision haben, die wir wollen erreichen. Dass wir noch so viel mehr könnten tun, wenn wir alle würden grosszügiger sein. Das ist etwas, was ich von ganzem Herzen glaube. Und hey, mein Herz schlägt für die Gemeinde. Und vielleicht hat es ein bisschen etwas von dem drin gehabt, in dem, was ich heute predigt habe. Ein Wunsch, dass wir einfach die Gemeinde grosszügig unterstützen. Und ich glaube, das ist nicht einmal schlecht. Aber wenn das ein Problem ist für dich, zum Grosszügigkeit zu leben, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, hey, dann gib dein Geld noch jemand anders her. Wenn das wirklich das ist, was dich stört. Weil ich glaube nämlich, Grosszügigkeit hat einen riesen Segen für dich. Wenn du die Prinzipien anfängst umzusetzen, bin ich sicher, dass du wirst erleben, wie Gott dich segnet. Ich habe das in meinem Leben noch und nöcher erlebt, dass Gott das segnet. Und ich bin zum Schluss gekommen, hey, ich habe lieber 90% mit Gottes Segen als 100% ohne. Und das ist das, was ich möchte, dass ihr heute Morgen mitnehmt. Die Wahrheit, Gott segnet Grosszügigkeit. Lieber 90% mit seinem Segen als 100% ohne. Ich habe am Anfang der Predigt gesagt, dass Gott dir das Beste gegeben hat. Sein Erstgeborenes, dass er auf die Welt gekommen ist, Jesus Christus, für dich. Dass das ein Geschenk ist für dich. Und ich möchte das jetzt noch ganz kurz erklären, was ich dort ganz genau gemeint habe. Es ist nämlich so, dass du einen himmlischen Vater hast, der dich von ganzem Herzen liebt. Der gerne möchte Beziehung mit dir leben. Sein grösster Wunsch ist, dass du heim zu ihm kommst, dass du darfst lernen, was es bedeutet, ein Kind von ihm zu sein. Das Problem ist aber, dass wir uns von ihm wegbewegt haben. Dass wir in unserem Leben immer wieder Sachen machen, die uns trennen von ihm. Die Bibel nennt das Sünde. Und Gott hat das Problem gesehen. Einerseits sein Wunsch, mit dir zu sein, und zweitens die Realität, dass wir uns von ihm wegbewegt haben und dass es jetzt eine Trennung gibt. Und darum hat er sein Bestes geschickt. Darum ist sein Erstgeborener, Jesus Christus, auf die Welt gekommen und hat gemacht, was du und ich nicht können, nämlich perfekt leben. So wie man sein sollte, war er. Und schlussendlich hat er sein Leben gelassen für dich und mich am Kreuz. Hat deine und meine Schuld auf sich genommen und ist gestorben, öffentlich, in Schande, weil er dich lieb hat. Und als das war, nach 3 Tagen tot, ist Jesus wieder auferstanden und hat deine Sünde und deinen Tod eins für alle Mal besiegt. Und die Frage heute Morgen ist, möchtest du das annehmen? Das ist ein Geschenk, das Gott dir anbietet. Er möchte gern, dass du durch Jesus zu ihm zurückkommst, dass du wieder sein Kind wirst, dass du darfst erfahren, was es bedeutet, einen liebevollen Vater im Himmel zu haben, der alles für dich tut, um dich zurück heim zu haben. Und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, wenn du noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen hast und Ja gesagt hast zu Jesus, hast du heute Morgen die Möglichkeit, das zu tun. Und hey, ich habe gesagt, Jesus ist öffentlich für dich am Kreuz gestorben. Darum ist meine Bitte heute Morgen, wenn du noch nie dich entschieden hast für Jesus, entscheide dich heute Morgen für ihn, und zwar öffentlich. Wir machen es so, ich tue es dann auf 3 zählen, und wenn du merkst, hey, ich möchte die Entscheidung jetzt da treffen, öffentlich, dann heb du einfach deine Hand auf, für alle zum Sehen. Ist das okay? Machen wir das heute Morgen mal so. Also ich zähle auf 3. 1. Jesus ist für dich gestorben am Kreuz, weil er dich liebt. 2. Was du musst machen, ist das Geschenk annehmen. Und wenn du das jetzt möchtest annehmen, 3. Heb doch einfach deine Hand auf, dass wir das sehen können.